Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Ja, ich spreche heute mit Moritz Schöllauf. Er ist CEO und Co-Founder von Lyra Health. Lieber Moritz, herzlich willkommen im Podcast. Matthias und ich freuen uns sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast und hier am Start bist. Und bevor wir so in die fachlichen Themen einsteigen, lass uns da noch mal ganz kurz ein bisschen mehr über die Person Moritz erfahren. Was muss man über dich wissen, damit man so ein kleines Bild von dir im Kopf hat?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Wenn ich darüber nachdenke, was man von mir wissen kann, was vielleicht auch ein bisschen näher bringt, wer ich bin und auch wie meine Arbeit so ausschaut. Ein Teil, der sowohl meine Arbeit als auch mein Privatleben berührt, ist, dass ich Lyra Health gemeinsam mit meinem Bruder Philipp gegründet habe und auch einem dritten Freund, dem Mario. Ich werde öfter deswegen auch gefragt, wie es ist, mit seinem Bruder gemeinsam ein Unternehmen zu führen, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Kann bis jetzt eigentlich das nur empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir verstehen uns auch sehr gut. Es hat jeder seine abgegrenzten Bereiche. Das heißt, da kommen wir uns echt nicht in die Quere. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es halt nie aufhört. Also selbst unter dem Weihnachtsbaum fällt einem dann noch was ein zum Startup, was man dann irgendwie schnell besprechen will. Also das ist dann wirklich auch bei Familienfeiern und Co. lässt einem das nicht los und hat man immer jemanden, mit dem man dann drüber sprechen kann.
Sehr spannend. Also kann ich mir lebhaft vorstellen, Moritz. Also erstmal herzlich willkommen und schön für die Einblicke. Da ist aber vielleicht tatsächlich gleich die nächste Frage, passt relativ gut. Was war dann für dich, nachdem du ja Erfahrung auf der anderen Seite oder in anderen Unternehmen gesammelt hast und Philipp hat ja auch als Arzt Erfahrung gesammelt, wenn ich es richtig weiß. Was war für euch beide dann tatsächlich oder für dich dann auch der ausschlaggebende Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt eine Lösung bauen mit Lyra Health und die Firma aufbauen. Was war so da der Schlüssel, wo ihr gesagt habt, oder der Moment, wir müssen da rein?
Genau. Also ich selbst habe wirklich schon einige berufliche Stationen davor gehabt. Ich war in Brüssel im EU-Parlament, war dann auch in der Versicherungsaufsicht in Österreich und zuletzt war ich bei einer der größten Banken in Zentraleuropa und hatte immer so diesen Schwerpunkt Regulatorik, Datenschutz, Public Policy. War also relativ weit entfernt eigentlich von den medizinischen Themen. Philipp ist Arzt, wie du gesagt hast, hat an verschiedensten neurologischen Kliniken gearbeitet, unter anderem der Charité. Und da ist er gerade von seinen neurologischen Patienten, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten, dann angesprochen worden. Die waren so ein paar Wochen in der Reha, haben gemerkt, sie haben jetzt wirklich gute Fortschritte gemacht. Aber dann ging es an die Frage, ich werde jetzt bald entlassen. Und dann haben die Patientinnen, aber auch die Angehörigen gefragt, was können wir denn weitermachen? Was können wir tun, damit diese Fortschritte stabilisiert sind? Damit wir es vielleicht sogar noch uns weiter verbessern können und halt wirklich so gut wie möglich und so vollständig wie möglich wieder zurückkommen können. Und da hat Philipp ihnen leider wirklich sagen müssen, es gibt nichts. Also er kann ihnen natürlich Übungsblätter mitgeben, aber die passen sich nicht an, die geben kein Feedback, die sind nicht individualisiert. Es schafft niemand, dass er täglich bei der Logopädin ist, bei der Ergotherapeutin, bei der Neuropsychologin, wenn er wieder zu Hause ist, außerhalb von der Klinik. Und da hat er halt durch diese Gespräche sich dann immer wieder gedacht, da fehlt was, da muss es was geben, das kann es doch nicht sein, dass es da einfach keine Lösung gibt. Und hat deswegen mit Mario gesprochen, unserem dritten Gründer, der ist Machine Learning Forscher und hat sich eben gerade mit diesen Bereichen, auch mit Sprachanalyse etc. sehr stark damals schon beschäftigt, davor bei Google AI. Und so ist der Ball dann ins Rollen gekommen und das war dann unterm Strich die Idee, wie das Ganze entstanden ist.
Jetzt hast du ja gerade ein bisschen beschrieben, wie ihr euch als Gründerteam auch zusammensetzt und dass es von den Hintergründen doch sehr divers ist, was ihr mit einbringt. Ich meine, du hast dich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, mit deinem Bruder über die Thematik ausgetauscht und Marktpotenzial gesehen. Irgendwie muss ja auch der Dritte im Bunde dann dazugekommen sein. Wie habt ihr euch so gefunden und was war denn so ausschlaggebend, dass es dann auch diesen Klick gemacht hat, sozusagen, dass man sagt, okay, mit den verschiedenen Backgrounds, die ergänzen sich eigentlich ideal und damit können wir eigentlich super starten?
Die Startidee war eben damals von Philipp, der hat auch das ganze neurologische Know-how mitgebracht. Und er hat dann eigentlich als erstes begonnen, auch mit dem Mario immer wieder zu reden. Die beiden sind sehr gut befreundet über die technologischen Möglichkeiten und ob man das umsetzen könnte. Weil es natürlich extrem schwierig ist, eine Sprachanalyse zu entwickeln für Patientinnen und Patienten, die Sprachfehler haben, Wortfindungsstörungen etc. Und der Mario hat gemeint, dass das eine Challenge ist, aber eine sehr spannende Challenge. Und dann haben sie begonnen, so einen ersten Prototypen zu bauen. Ich selbst bin dann eben zugestoßen, auch wegen der ganzen Regulatorik als Medizinprodukt. Gibt es natürlich sehr, sehr viele Auflagen, die man einhalten muss. Ist wichtig, aber ist natürlich auch ein großer Aufwand. Und so haben wir dann anfänglich begonnen, haben das dann natürlich mit Patientinnen auch gemeinsam feedbacken lassen, getestet, uns deren Meinung geholt und waren dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, entweder wir lassen es jetzt oder wir probieren es wirklich. Und nachdem das Feedback sehr, sehr gut war und wir das auch natürlich dann wissen wollten, ob das klappen kann und ob das klappen wird, haben wir dann gesagt, okay, wir kündigen unsere Jobs, unsere alten und starten dort hinein. Das war jetzt vor circa, ich glaube, 3 Jahren, 3,5 Jahren. Mittlerweile sind wir ein Team von über 20 Leuten.
Ja, spannend, Moritz. Aber das schließt direkt die nächste Frage an. Jetzt haben wir schon relativ, oder du hast relativ viel erzählt über euch, über das Team, über die Findung, auch schon ein bisschen die Lösung angerissen, aber holt tatsächlich uns nochmal ab und die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was genau macht ihr jetzt und wie sieht genau die Lösung aus, die ihr jetzt in den letzten 3,5 Jahren aufgebaut habt?
Ja, sehr gerne. Unser Ziel ist wirklich, eine Plattform für Neurotherapie zu sein und da beitragen zu können, den Menschen wirklich die beste Therapie zu ermöglichen, die es momentan gibt, persönlicher und direkter, als es in der Vergangenheit der Fall war. Was wir auch versuchen, ist wirklich Patientinnen durch den ganzen neurologischen Prozess zu begleiten, also egal, ob man jetzt einen Schlaganfall hat, ob Long-Covid hat, beginnende Demenz, alles, was Sprach und Kognition, also Gedächtnis betrifft, da können wir helfen. Da haben wir die MyReha Tablet-App entwickelt, für diese Zielgruppe eben mit dem Fokus, individualisiertes Training für diese Bereiche Sprache, Kognition und Alltagsfähigkeiten zu ermöglichen. Die Tablet-App sieht so aus, dass wir 45 evidenzbasierte Übungen haben. Wir haben über 35.000 Beispiele. Herzstück von dem Ganzen ist ein AI-basierter, automatisierter Therapieplan, der sich auf die Versicherten dann einstellt, damit die halt wirklich auch zu Hause bestmöglich trainieren können. Da sind wir als Medizinprodukt auch CE-zertifiziert, um hier wirklich auch das Beste zu machen zu können. Für diese MyReha Tablet App haben wir jetzt Selektivverträge mit Versicherungen abgeschlossen. Das haben wir vor kurzem gestartet und haben bereits ein Dutzend dabei. Das freut uns natürlich sehr. Es kommen noch laufend neue dazu. Der große Vorteil, den, glaube ich, auch Versicherungen hier sehen, ist, dass wir Leuten zum Beispiel helfen können, wenn der direkt nachdem der Schlaganfall war. Also da bin ich ja normalerweise kurz auf der Stroke Unit, werde dann nach Hause entlassen und noch bevor ich diese mehrwöchige Reha antrete, gibt es ein Zeitfenster von mehreren Wochen, zum Teil sogar Monaten, wo ich ganz auf mich alleine gestellt bin, noch nicht weiß, was ich machen kann. Und hier können wir mit unserer Tablet-App, die eben diese individuelle Therapie bietet, sehr, sehr gut unterstützen. Zusätzlich als zweites Standbein haben wir auch noch Neuro Insights entwickelt für das Telereha-Modell. Das ist eine Plattform für die Kliniken. Es gibt eben auch sehr viele Kliniken, die MyReha einsetzen, also die Tablet-App in der Klinik. Und mit Neuro Insights können wir nach der Entlassung aus der Klinik sicherstellen, dass das Therapieteam weiter mit dem Patienten auch verbunden ist. Dieses Modell haben wir gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung entwickelt, wird auch sehr gut angenommen. Und wir freuen uns, dass es hier eben auch dieser Blended Care-Ansatz mit der menschlichen Therapie auch nochmal wirklich sehr gut möglich ist und dass wir auch die Ersten sind, die das in der Form für die Neurologie abdecken können, weil gerade im sprachlich-logopädischen Bereich hat es davor das nicht gegeben.
Ich könnte mir ja vorstellen, wenn man jetzt eben so lange Wartezeiten hat zwischen der Maßnahme und der Reha, dass das sich jetzt auch nicht besonders fördernd auswirkt auf die spätere Wiederherstellung, so gut es eben geht, der sprachlichen Fähigkeiten. Gibt es da irgendwie schon Messungen eurerseits, wo ihr sagt, okay, wenn man da früher ansetzen würde oder wenn man das auch ganz konkret mit eurer Lösung tut, wie erhöht sich da der Erfolg sozusagen der späteren Maßnahmen auch?
Was wir sehen, das haben wir natürlich auch untersucht bei unseren Kunden, bei unseren Patienten, dass wenn sie der MyReha-App trainieren im Vergleich zu anderen Leuten, dass sie sich sehr, sehr stark verbessern, wirklich in allen Domänen von der Sprach- und der Kognitionsleistung, was sehr gut ist, was vor allem auch sehr wichtig ist, dass man wieder rasch in den beruflichen Alltag zurück einsteigen kann. Hier ist natürlich auch der große Vorteil dann, dass die Leute nicht länger im Krankenstand sind oder gar arbeitslos werden und in die Frührente abrutschen, sondern sie können wirklich selbstständig trainieren, können da selbstständig zurückkommen und das sehen wir auch bei unseren Daten sehr gut, dass wir hier die Personen sehr gut unterstützen können. Wie du ganz richtig sagst, ist es wichtig, dieses erste kritische Zeitfenster auszunutzen, dass man da hier wirklich maximal trainiert, dass man sich da maximal fördert und seine Therapie beginnt. Aber wir sehen auch im chronischen Bereich, gerade in der Sprache, dass man da auch beim späteren, in der chronischen Phase noch sehr, sehr gute Verbesserungen erzielen kann mit der richtigen Therapie.
Okay, Ja, spannend. Und jetzt hast du gerade ja vorhin erwähnt, ihr habt euch mit Versicherungen und Selektivverträgen beschäftigt. Da vielleicht mal die Frage, ihr sitzt ja in Wien, also in Österreich, mit Blick auf den deutschen Markt. Was waren da wirklich, also zum einen die größten Herausforderungen, jetzt das im deutschen Markt zu etablieren? Und vor allem habt ihr euch am Anfang auch mit dem Thema digitale Gesundheitsanwendung und Selektivverträge auseinandergesetzt und ihr habt euch jetzt bewusst für Selektivverträge entschieden. Also was war da vielleicht auch der überhaupt ausschlaggebende Grund dafür am Ende?
Genau, wir haben uns natürlich vom Start weg vor allem auf Deutschland konzentriert, auch wenn wir ursprünglich aus Österreich kommen, haben uns natürlich auch mit dem DiGA-Thema befasst, das ganz genau angeschaut. Es ist sehr cool, dass es das in Deutschland gibt. Das ist auf jeden Fall auch europaweit ja führend. Wir haben nur gesehen, dass uns die DiGA, bzw. die Selektivverträge mehr Flexibilität geben. Es ist gerade in dem Bereich, den wir machen mit wahnsinnig viel AI und Machine Learning, da passieren die Änderungen unfassbar schnell. Das ist allein, was im letzten Jahr passiert ist, ist echt verrückt und wie individuell man die Therapie dadurch gestalten kann. Und unser Ziel ist ja natürlich, das möglichst nah, möglichst direkt ranzubringen an die Personen. Und wir glauben einfach, dass diese Flexibilität in Selektivverträgen besser abbildbar ist, weil man hier einfach schneller die Dinge nochmal umsetzen kann, weil natürlich DiGA ist total legitim, auch mit dem BfArM etc. viele Abstimmungsprozesse sind, ist gut so, ist auch wichtig so. Nur denken wir eben, dass für den Bereich, den wir haben, damit es eben nicht nur ein digitalisiertes Übungsbuch ist oder eine Tagebuch-App, dass wir wirklich das volle Potenzial von der AI ausnutzen können, aktuell eben der Selektivvertrag das bessere Modell ist.
Und Matthias hat es ja schon in der Frage sozusagen mitgestellt. Was war so euer Erfolgsgeheimnis? Ist es jetzt nicht, aber also wie war die Herangehensweise, um so die ersten Selektivverträge auch abschließen zu können? Was hat euch geholfen? Gab es irgendwie Tipps, die du angehenden Gründer, Gründerinnen in dem Bereich auch mitgeben können?
Ich glaube, es ist natürlich immer von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich. Was für uns sicher ein ganz toller Start war, ist, dass wir eigentlich in den Kliniken begonnen haben, dass die begonnen haben, MyReha die App einzusetzen, dass wir sind jetzt in 50 Kliniken im ganzen deutschsprachigen Raum, es nochmal auch geschafft haben, mit dem Feedback auch von den Therapeutinnen, von den Ärztinnen etc., das Produkt so zu perfektionieren, dass es wirklich auch perfekt handelbar ist für die Leute zu Hause, dass sie das super gut nutzen können. Und dass wir dadurch auch die Kredibilität hatten, gegenüber der Versicherungen ein Produkt zu haben, das angenommen wird, das die Leute gut nutzen können, das auch nochmal von den Kliniken validiert worden ist. Das war sicher ein sehr, sehr guter Start. Also ich glaube, generell ist es wichtig, in den ersten Kontakten mit den Versicherungen auch jemanden zu haben, extern, sei es Opinion Leader, sei es Kliniken, sei es Patientenverbände, wen auch immer, der das unterstützt, der eben sagt auch, das erkennt das Produkt, es wird genutzt, es wird eingesetzt, weil es einen natürlich nochmal abhebt und das Ganze nochmal ganz stark unterstreicht.
Wichtiger Punkt, glaube ich, tatsächlich. Und dann eben auch mit Ergebnissen reinzugehen, glaube ich, gegenüber einer Versicherung ist ein sehr starker Vorteil. Habt ihr euch von außen noch, wenn ihr jetzt von Österreich auf den deutschen Markt kommt, ne, ist ja immer, der deutsche Markt ist ja nicht ganz so einfach durchschaubar und hat ja viele Wege, du lachst. Habt ihr euch da noch externe Unterstützung auch geholt, um da nochmal ein besseres Verständnis zu bekommen? Oder habt ihr, so wie du gerade beschrieben, euch auf diese Punkte beschränkt, die du gerade genannt hast?
Nee, also ich muss ehrlich zugeben, ich war das erste Mal, bevor ich mit dem deutschen Versicherungswesen überhaupt in Kontakt war oder das versucht habe zu verstehen, ich hätte nicht gedacht, wie kompliziert das sein kann. Das ist ein ständiger Lernprozess. Hier arbeiten wir natürlich super Experten zusammen und Beratern, die uns erklären, helfen zu verstehen, wie das System aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert. Weil es natürlich sehr, sehr, jedes Gesundheitssystem hat seine Eigenheiten. Das Deutsche wahrscheinlich nochmal ganz besonders. Das funktioniert aber auch sehr gut, aber ist natürlich etwas, das ein Learning by Doing ist sozusagen.
Und wenn du jetzt den Status quo beschreiben würdest, du hattest jetzt die Kliniken angesprochen. Wo befindet ihr euch jetzt gerade mit Naira Health? Gibt es so ein paar Erfolgsmetriken, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also ich glaube prinzipiell, dass der größte Erfolg, den wir haben, ist eben, dass wir wirklich sehen, dass es den Patienten, dass es den Versicherten sehr, sehr gut hilft. Wir sind eben in diesen über 50 Kliniken im Einsatz. Was mich auch besonders freut, ist, dass wir auch so einen gewissen Stimmungswechsel wahrnehmen. Und zuletzt hat ein Klinikchef auch zu mir gesagt, das digitale Therapietool ist für ihn nicht mehr etwas, um vorne dabei zu sein, sondern wirklich etwas, um nicht nach hinten abzurutschen. Weil Patientinnen tauschen sich aus in Foren, Selbsthilfegruppen etc. Wer nicht diese digitale Unterstützung anbietet, ist eben heute schon hinten nach. Und das Gleiche sehen wir auch bei der App-Nutzung zu Hause. Wir haben auch untersucht, wie stark die MyReha-App noch genutzt wird, nach einem Zeitraum eben von 3 Monaten, weil es ja oft die Gefahr ist, dass es abrutscht. Und hier sehen wir eben auch bei unseren Daten, dass nach 3 Monaten noch immer pro Woche mehr als 3 Stunden reine Therapiezeit sind mit dem Produkt. Und das freut uns natürlich auch sehr, dass wir eben etwas geschafft haben, dass wir etwas entwickelt haben, das die Leute unterstützt und dass sie auch gerne benutzen, weil das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ja, und dann, was natürlich jeden Gründer freut, was uns drei besonders freut, ist, dass wir auch technologisch, glaube ich, Abstand das beste Produkt hier am Markt haben. Wir haben eben diese interaktiven Sprachübungen entwickelt, bei denen man zum Beispiel Begriffe erraten muss. Das heißt, da kann man wirklich mit der Tablet-App ganz interaktiv agieren, sei es Berufe, sei es heißt Gegenstände oder sonst was. Das ist wirklich so ein Vor- und Zurück, wo man fragen kann um Tipps, um Hinweise. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben eine Sprachanalyse entwickelt, die bis zur Phonemebene das runtertrackt. Interaktive Übungen, bei denen gezeichnet werden muss. Also wirklich diese multimodale Therapie, voll digitalisiert, auch für die Leute zu Hause, damit sie hier selbstständig so gut es möglich trainieren und auch gleichzeitig Therapeutinnen damit bestmöglich zu unterstützen, weil das Ziel von uns ist ja nicht, dass wir jemanden ersetzen oder etwas wegnehmen, sondern die Digitalisierung soll ja für mehr sorgen. Also mehr Therapie, mehr Übungszeit, bessere Unterstützung.
Lass uns vielleicht da auch nochmal ganz kurz reinspringen, weil du gerade gesagt hast, ihr wollt ja keine Therapeuten ersetzen, sondern ihr wollt ein ergänzender Baustein sein, um den ganzen Prozess zu optimieren. Sind Therapeuten in dem Fall auch wichtige Multiplikatoren für euch in der Kommunikation an den, nicht an euren eigentlichen Kunden, die Krankenkasse, aber an den Endkunden, also an den Nutzer der Maria-Anwendung?
Ja, auf jeden Fall. Also sie sind natürlich jemand, mit dem wir auch sehr gerne zusammenarbeiten. Ich hoffe und glaube auch, dass wir sehr gut den Alltag von den Therapeutinnen unterstützen können. Sei es in der Klinik, wo die Versicherten eben die selbstständig trainieren können, gemeinsam mit den Therapeuten trainieren können. Aber dann auch zu Hause. Was wir eben wirklich können, ist dadurch, dass wir genau sehen, wo sich jemand verbessert hat und diese personalisierte Erfolgsmessung haben, dass wenn der Kunde, wenn der Nutzer dann wieder zurückgeht, zum Beispiel einmal pro Woche zur logopädischen Stunde, dann sieht der Logopäde, die Logopädin ganz genau, was sind die Bereiche, die noch nicht so gut klappen. Also einerseits, ich habe schon beschrieben, wir haben wirklich diese Lautanalyse, dass man genau sieht, welche Laute, welche Worte funktionieren nicht gut. Das heißt, ich habe da auch genau dann diese Wortliste, die der Versicherte noch genau üben soll mit der Person. Und das ist natürlich auch etwas, das man ansonsten nicht hätte, weil normalerweise komme ich zur Logopädin hinein. Sie muss einschätzen, was habe ich in der letzten Woche gemacht, wo habe ich mich verbessert. Und so sieht sie einerseits genau die Bereiche auf der Tablet, wo sich der Versicherte verbessert hat, aber auch nochmal genau die Worte. Und das Gleiche ist auch bei Narrow Insights. Hier ist es eben so, dass die dauerhafte Verbindung ja auch mit dem Therapieteam besteht und dass das ganz, ganz eng ist. Und da ist es so, dass alle Daten nochmal ganz granularer in einem viel klinisch-medizinischeren Kontext aufbereitet sind, was natürlich auch für die Teletherapie dann von ganz großem Vorteil ist, weil man wirklich ganz genau sieht, wo es noch hakt, wo man noch nach in der persönlichen Stunde noch nachlegen muss.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, Moritz. In dem Kontext, jetzt hast du gesprochen, wie Therapeuten eingebunden werden, wie Kliniken eingebunden werden in die Lösung und Patienten. Wie schafft ihr es in dem Bereich, aber dann auch die Angehörigen mit abzuholen? Weil wir reden ja von Patienten mit Schlaganfall, mit Demenz. Also du brauchst sicherlich externe Unterstützung. Gibt es da auch eine Lösung? Habt ihr da auch schon einen Ansatz?
Was wir, das Thema Angehörige, damit haben wir uns am Anfang stark beschäftigt, weil unser Ziel war wirklich etwas zu schaffen, mit dieser Tablet-App, dass ein ganz, ganz großer Teil von den Leuten auch selbstständig bedienen kann und selbstständig benutzen kann, weil wir eben auch die Angehörigen freispielen wollten und nicht zusätzlich ihnen etwas aufbürden wollten. Und hier haben wir sehr viel Testing gemacht, auch in der ersten Zeit. Da waren einige interessante Dinge, die ich vorher mir auch nicht gedacht hätte, generell eben bei Patientinnen mit Schlaganfall, Demenz etc. Das ist ein älteres Publikum. Die haben zum Beispiel nicht gekannt, was im Nachhinein sehr logisch ist, diese Swipe-Bewegungen, die man natürlich vom Handy kennt. Wenn ich aber kein Smartphone habe, das noch nie benutzt habe, ist das eine Bewegung, die im täglichen Leben nicht vorkommt. Das heißt, die haben wir zum Beispiel halt alle hinausgenommen, damit auch Leute, die noch keine Erfahrung mit digitalen Tools haben, das wirklich selbstständig bedienen können. Klar, es gibt einen gewissen Randbereich, einen gewissen Prozentsatz von Personen, die leider so stark beeinträchtigt sind, wo sie das dann gemeinsam mit dem Partner, mit den Kindern etc. machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das auch aufgrund der Größe vom Tablet die Leute wirklich sehr, sehr gut auch selbstständig machen können und selbstständig üben und trainieren können.
Wie seid denn ihr da vorgegangen? Also du hattest ja gerade gesagt, es ist ein bisschen älteres Publikum auch. Ich glaube, bei Schlaganfällen, so gehäuftes Risiko, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es ja vor allem so ab 50 aufwärts, wo es dann wirklich vermehrt auch auftritt. Das heißt ja nicht, dass es junge Menschen nicht ereilen kann, so ein Schlaganfall. Aber so eine Produktentwicklung, gerade wenn man so ein junges Team ist und täglich mit digitalen Devices zu tun hat, ja, geht man ja wahrscheinlich auch einfach subjektiv ganz anders ran. Das heißt, wie habt ihr sichergestellt, in dem Entwicklungsprozess eben die Anwender so vom Feedback reinzuholen, damit es eben auch selbsterklärend wird? Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden. Eine gewisse Zielgruppe erreicht man einfach nicht mehr mit den digitalen Devices oder nur schwerlich über Angehörige. Aber wo man es eben sicherstellen kann, wie habt ihr geschafft, dieses Feedback in den fortlaufenden Entwicklungsprozess zu integrieren?
Indem wir einfach mit den Leuten gesprochen haben. Also indem wir in den Kliniken ganz viel waren, wirklich Screen für Screen mit ihnen durchgetestet haben, analysiert haben, wo bleiben Leute gerade stehen, wo funktioniert es nicht so gut, ganz viele Interviews geführt haben, eben so, welche Bereiche machen ihnen Spaß, welche Bereiche motivieren sie da auch weiterzumachen. Das waren einfach dann so persönliche Gespräche, wo wir das getestet haben, weil natürlich, wir sind in einem Spannungsfeld und widmen uns ja quasi zwei Problemen, die es im Gesundheitswesen in Deutschland irgendwie gibt. Einerseits, es gibt aufgrund des Alters natürlich gerade im neurologischen Bereich bei Schlaganfall etc. immer mehr Patientinnen und Patienten und gleichzeitig gibt es immer weniger junge Leute, die diese Patienten versorgen können. Das heißt, unser Ziel war von Anfang an wirklich diese kleinere Anzahl von Leuten dabei zu unterstützen, eine möglichst große Anzahl von Leuten bei der Therapie, die Therapie zu ermöglichen und eben wirklich jedem Patienten so viel Therapiezeit zukommen zu lassen, wie er oder sie will, in der Klinik jetzt eben mit den Therapieteams, aber eben auch draußen in den strukturschwachen Regionen etc., dass man hier wirklich möglichst gut die Leute unterstützen kann und das geht nur, wenn es eben echt selbstständig auch handelbar ist und nicht jemand dann dabei ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt eine Tablet-Lösung und auch 3 Monate. Das heißt also vom praktischen Einsatz her, die Lösung wird von den Patienten 3 Monate genutzt, über die Selektivverträge von den Kassen bezahlt. Weiß nicht, habt ihr auch private Krankenversicherung mit an Bord?
Die Lösung wird länger genutzt, während das diese Messung war für 3 Monate. Also genau, die Lösung wird im Durchschnitt so ein halbes Jahr genutzt, kann aber auch, wir haben jetzt User-Kunden eben, die seit dem ersten Tag eigentlich dabei sind und noch immer fleißig trainieren. Das kommt dann natürlich auch individuell darauf an, wie die Störung ist, je nachdem, wie stark das Ganze auch ausgeprägt ist, die Probleme.
Genau. Und
deine zweite Frage,
Entschuldigung. Genau, mit der PKV, alles gut, genau. Das waren 2 Fragen in einem. Tatsächlich, jetzt habt ihr Selektivverträge mit Kassen, habt ihr auch mit privaten Krankenversicherungen gesprochen und da vielleicht gleich die, also auch eine zweigeteilte Frage, was waren da die Unterschiede, auch die Learnings, wo du sagst, okay, das kannst du auch Gründerinnen und Gründerinnen einfach mit an die Hand geben, Unterschiede zwischen, ich sage jetzt mal, GKV und PKV.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch mit PKVs gesprochen, haben da auch die ersten schon als Partner gewonnen, was uns natürlich sehr freut. Man sieht auch natürlich auf PKV-Seite vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker, dass sie sich hier unterscheiden wollen, dass sie ihren Kundinnen und Kunden noch etwas zusätzlich anbieten wollen. Sind da auch in Gesprächen, ob es so eigene Lösungen gibt für gewisse Patientengruppen etc. Ich glaube, das ist ein spannendes System und ich würde Gründern und Gründerinnen auf jeden Fall empfehlen, wenn sie auch den Weg mit Selektivverträgen gehen, auf jeden Fall PKV und GKV beide anzusprechen und mit beiden einfach zu schauen, was die beste Lösung ist.
Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft, in die nächsten paar Jahre schaust, ich weiß, es ist im Startup-Umfeld immer 5-Jahrespläne gibt es ja in der Art nicht oder die gibt es nur für die Investoren, sagen wir es mal böse. Was sind so die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt? Einfach, was sind so Meilensteine, die ihr erreichen wollt? Und vielleicht auch ganz aus persönlicher Perspektive, was sind so deine wichtigsten nächsten Schritte? Was hast du dir vorgenommen?
5 Jahre ist ein wahnsinnig langer Zeitraum. Gerade in der heutigen Zeit, was technologisch alles passiert, auch wenn ich jetzt schaue, was vor 5 Jahren waren, da ist unfassbar viel passiert. Was auf jeden Fall unser Ziel ist, dass wir auch in 5 Jahren bei den Patientinnen sind, der hoffentlich besten Therapie am Markt. Was jetzt schon da ist und was, glaube ich, eigentlich auch Standard sein muss in digitalen Therapielösungen, ist, dass es dieses sofortige Feedback geben muss. Es bringt nichts, wenn das eben erst verspätet kommt, wenn der Versicherte selbst irgendwie nachprüfen muss, habe ich das richtig oder falsch gemacht, weil es sind ja gerade Leute, die eingeschränkt sind, die sich damit schwer tun. Was es braucht, ist das Interaktive, dass es Spaß macht. Und auch diese ganz starke Personalisierung. Das ist eben das, was ja das Digitale heute wirklich ermöglichen kann im Vergleich zu dem, wie es bisher war, im Vergleich zu einem Übungszettel, weil ansonsten bräuchte ich das Digitale ja gar nicht. Und ich glaube, was das jetzt in diesen 5, das ist jetzt so der Standard, wo ich sagen würde, das braucht, das ist heute schon das, was da sein muss. was es bei uns auch mit Naira Health auf jeden Fall in hoffentlich 5 Jahren geben wird, ist, diese Personalisierung nochmal auf eine ganz neue Stufe zu heben. Also das Ziel kann natürlich dann sein, wenn ich jetzt einen Schlaganfall gehabt habe, dass ich mit meinen Kumpels wieder über meinen Lieblingsfußballverein reden will. Und das heißt, wir wissen jetzt schon, was die richtigen Übungen dafür sind, dass die Sprachproduktion wieder funktioniert. Die haben wir jetzt schon drinnen. Aber was dann in ein paar Jahren natürlich auch gehen wird, ist, dass man die Übungen selbst nochmal komplett maßschneidert. Also der Name der Spieler zum Beispiel. Ich habe die Spielerfotos, sehe dann da unten die Namen, kann die nochmal neu aussprechen, kann interaktive Gespräche führen, wo die wichtigsten Vokabeln von einem Fußballmatch sind, vielleicht auch von einem Fußballverein, kann mit der Mareha-App dann besprechen, die Strategie für das nächste Fußballspiel, so wie es mit meinen Kumpels auch machen würde. Und diese extreme Individualisierung und Personalisierung, die dann halt auch dazu führt, dass natürlich nochmal mehr und intensiver geübt wird. Ich glaube, da stehen uns in ganz, ganz vielen Bereichen sehr, sehr spannende und sehr coole Zeiten bevor. Weil das ist dann natürlich auch das Entscheidende für die soziale Reintegration und für die Wiedereingliederung in den Berufsalltag, dass man all diese Dinge dann bestmöglich macht. Für uns persönlich, ich glaube, das Gründerteam, was uns auch sehr gefreut hat, ist, dass wir auch mit Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen in den USA sprechen, die auch das Potenzial eben von unserer Technologie erkennen und gerne etwas gemeinsam machen würden. Und das bestätigt uns auch so, dass wir eben nicht nur medizinisch-therapeutisch eine sehr gute Lösung haben, sondern auch technologisch Vorreiter sind. Auch zusätzlich toll finde ich immer, dass es eben nicht so ist, wie es öfter ist, dass aus den USA was nach Europa kommt, sondern hoffentlich auch mal von Europa in die USA. Hier ist natürlich auch immer das ganze Datenschutzthema sehr, sehr zentral. Da haben Europa und die USA natürlich eine sehr unterschiedliche Meinung oder eine sehr unterschiedlich gelebte Praxis. Uns ist eben sehr wichtig, dass wir ein europäisches Unternehmen sind. Wir haben uns für sämtliche Datenschutzthemen da natürlich auch extra zertifiziert und so weiter. Und das ist etwas, das wir auf jeden Fall beibehalten wollen. Und das fordert uns mehr, dass das auch dann in den USA anerkannt ist.
Perfekte Überleitung, weil ich wollte an deine Frage jetzt noch eine ergänzen, weil du ja diesen Hintergrund mit dem der Regulierungsthematik hast zum einen, aber man merkt auch, wie sehr dir diese Personalisierung, Individualisierung auch mit der KI-Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, auch am Herzen liegt, um Patienten zu helfen. Wo würdest du sagen, wo gibt es dann doch vielleicht auch in Europa gerade Herausforderungen in diesem Spannungsfeld? Und gäbe es da irgendwas, wo du sagst, wo du auch vielleicht aktiv dafür plädieren würdest, zu sagen, wo braucht man vielleicht weniger Regulierung, wo braucht man vielleicht besonders viel Regulierung? Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen beleuchten, wie das euch gerade auch als Startup und als Gründer betrifft?
Worüber ich sehr, sehr froh bin, ist, dass es gerade bei Medizinprodukten eine europäische Regulierung gibt, die zentral in Brüssel entschieden wird. Ich möchte mir nicht vorstellen, was wäre, wenn es für Medizinprodukte 27 unterschiedliche gesetzliche Vorschriften gibt. Das wäre dann natürlich eine richtige Katastrophe. Was, glaube ich, wichtig ist, wir sehen das auch momentan, ist, dass die Vorschriften, die da sind, dass die jetzt dann auch Bestand haben, dass sie nicht kurzfristig geändert werden. Weil natürlich, es ist ein sehr, sehr großer Aufwand, sich darauf einzustellen. Wir haben ein eigenes Team, das sich nur mit Regulatoren beschäftigt. Wir haben ständig Audits etc. Und da ist für uns natürlich wichtig, wenn wir diese Prozesse haben, wenn wir die auch im Team leben und einführen für die ganze Produktentwicklung etc., dass es etwas ist, das auch längerfristig da ist und längerfristig haltet und dass das nicht alle Jahre quasi wieder geändert wird. Ich glaube, das ist das, was für uns oder für mich irgendwie am wichtigsten ist. Aber es ist natürlich auch nochmal spannend zu sehen jetzt von der Perspektive, wo ich jetzt bin. Ich weiß noch, wie ich in Brüssel eben war und Teil von ein sehr kleines Rat, aber ein Rat bei der Gesetzgebung war. Da ist man natürlich sehr, sehr weit weg von dem, wie es dann im Endeffekt angewendet wird. Und es ist spannend jetzt zu sehen, auf der anderen Seite zu stehen. Aber grundsätzlich finde ich das System schon sehr gut. Es ist wichtig, dass wir da einen gemeinsamen europäischen Rahmen haben und dann auch möglichst gut das für alle Beteiligten dann aufbereitet ist.
Da schließt sich direkt eine Frage noch an von mir, Moritz. Und zwar habt ihr jetzt neben dem deutschen Markt tatsächlich auch schon in anderen europäischen Märkten, du hast Amerika erwähnt, aber jetzt bleiben wir mal in Europa, andere Märkte schon mal angeschaut, da auch schon mal getestet oder schon die ersten Kontakte hin, um einfach zu schauen, wie funktioniert es da, weil da vielleicht die Regulation einheitlich ist, aber der Gesundheitsmarkt nicht so, ich sage jetzt mal, verworren ist wie in Deutschland mit verschiedenen internen, also ne, in Deutschland besonderen Regulierungen. Habt ihr da auch schon Erfahrung gesammelt oder habt ihr jetzt wirklich das Kernland Deutschland als erstes?
Genau, wir haben das Kernland Deutschland als erstes. Dadurch, dass wir eben eine Sprachanalyse haben und unser Schwerpunkt auf der Sprache liegt, sind natürlich auch unsere ganzen Machine Learning Modelle sehr aufwendig zum Trainieren, sehr aufwendig zum Entwickeln. Und das ist eben für die deutsche Sprache. Deswegen war unser zweites Land quasi, war dann Österreich sozusagen. Und hier ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir auch darauf, dass die Modelle so entwickelt haben und trainiert haben, dass Dialekte nicht als Sprachfehler erkannt werden. Also man hört es ja bei mir, ich komme jetzt nicht unbedingt aus Hamburg, sondern habe einen leicht österreichischen Einschlag. Und das, da ist es eben ganz wichtig, dass auch die verschiedenen regionalen Dialekte, da gibt es ja auch in Deutschland, innerhalb von Deutschland wahnsinnig viele, dass das eben auch in unseren Modellen abgebildet ist und wir wirklich nur Sprachfehler als solche erkennen und hier die Hinweise geben können. Und das dauert natürlich auch seine Zeit, wenn man das dann für andere Sprachen entwickelt. Deswegen, wir konzentrieren uns hier jetzt auf den deutschsprachigen Markt, aber als Englisch, als zweite Version oder als nächste Sprache ist natürlich näher und spannender als andere kleine europäische Sprachen.
Dann lass uns jetzt zum Ende des Podcasts nochmal ein bisschen von Naira wegzoomen auf dich als Person und noch zwei persönliche Fragen anschließen. Und so die erste Frage wäre, gibt es gesunde Gewohnheiten, die du inzwischen in deinen Alltag etabliert hast? Das könnte eine Morgenroutine sein, das könnte aber auch irgendwas während des Tages sein, wo du sagst, okay, damit habe ich es geschafft, auch trotz stressigem Gründeralltag so ein bisschen mehr Gesundheit in meinen Alltag einfließen zu lassen.
Puh, tricky question. Also ich glaube, das Erste, was ich morgen mache, ist einen Kaffee trinken. Ich glaube, da gibt es Studien dafür, also für und wieder, dass das sehr gesund ist, viel Kaffee zu trinken. Ich halte mich hier einfach mal jetzt mehr an die Studien, die sagen, dass das gesund ist. Bis jetzt merke ich da noch keinen ganz großen Nachteil.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Also ich halte mich auch immer an die Studien, ganz klar. Die haben auch meistens recht. Nein, Spaß beiseite. Aber da tatsächlich in dem Kontext, wenn wir dann schon über solche Themen reden, dafür und wieder für Kaffee trinken, am frühen Morgen gut oder schlecht, da direkt die letzte Frage an dich, Moritz. Es gibt ja eben solche Mythen, solche Gesundheitsmythen. Wo sagst du jetzt mit der Erfahrung raus, aus 3,5 Jahren, auch jetzt bei Naira Health, dieser Gesundheitsmythos, der müsste jetzt wirklich am Ende des Tages mal aus der Welt geräumt werden. Gibt es einen oder vielleicht sogar zwei?
Puh, gute Frage, Gesundheitsmythos. Ich glaube, ich würde vielleicht sogar ein bisschen weiter zurückgehen als nur 3,5 Jahre. Ich glaube, der Gesundheitsmythos, dass man nach dem Essen nicht schwimmen gehen soll, hat mich als Kind schon immer genervt, weil ich sehr gern geschwommen bin. Also das heißt, wenn ich etwas aus der Welt schaffen könnte, dann wäre es wahrscheinlich der, dass man dann auch als Kind nach dem Essen schwimmen gehen kann und so seine Ferienzeit maximal auskosten kann.
Ja, absolut. Super, vielen lieben Dank. Ja, genau, wir müssen alle drei lachen, das sieht man jetzt nicht, aber ich glaube, jeder hat so das Bild vor Augen, Moritz, ne, wie man mit im Freibad mit vollgefuttertem Bauch vom Fünfer springt oder vom Zehnerturm. Und dann hat es immer geheißen, mach das nicht und auch kein Bauchplatscher, weil sonst wird's böse.
Also für ja, genau.
Genau, da ja, hatte jeder das Bild im Blick. Na, vielen Dank für den Einblick.
Dann, Moritz, lass uns doch noch zum Ausklang des Podcasts mal nochmal analysieren oder nennen, wo man euch erreichen kann. Also zum einen Naira Health, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich mit dir als Gründer austauschen möchte. Wo kann man das am besten tun? Wir packen das natürlich dann auch in die Shownotes, sodass es recht schnell auffindbar ist.
Sehr gerne. Wir freuen uns immer über jeden und jede, mit dem wir sprechen können. Ich glaube, am einfachsten ist einfach, uns über die Homepage zu kontaktieren, www.naira.health. Wir sind aber natürlich auch bei diversen Messen und Konferenzen. Die größte jetzt in nächster Zeit wird die DEMEA sein. Sind wir in der Halle 2 beim Stand F101 mit unserem Team. Und da kann man dann natürlich auch die Mareha-App, aber auch Naira Insights vor Ort ausprobieren. Also wenn jemand eben Sprachanalyse, Kognitionstherapie und die 35.000 Übungsbeispiele, die wir da drin verpackt haben, mal selbst ausprobieren will, jederzeit gerne vorbeikommen bei uns bei der DEMEA.
Super. Dann vielen Dank für die Insights. Ich freue mich, dass wir uns gleich nochmal in einer weiteren Folge hören, die ihr dann da draußen auch noch ja sozusagen in den Genuss kommt. Denn wir wollen noch über die ganz praxisnahen Themen sprechen, Tools, Ressourcen etc., die nochmal vielleicht so ergänzend zu dem Interview heute sind. Dementsprechend, Moritz, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich denke, mit Matthias geht es nicht viel anders. Und dann lass uns mal hier erstmal den Sack zumachen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles klar, vielen Dank.
Danke für deine Zeit, Moritz.